Ursprünglich gibt's eine lange queere Tradition in Indien.
Stück für Stück hat mir das wirklich geholfen, in ein ganz anderes Körpergefühl reinzufinden. Und es hat so viele Dinge verändert, hat dann auch in mein, in Anführungszeichen, Dating reingespielt.
Aber es fühlt sich dann halt irgendwie trotzdem an wie so ein Schlag in die Fresse, weil die sagen halt quasi, das, was du fühlst, ist Quatsch.
Da war ich auch so kurz beeindruckt. Das war irgendwie toll, weil ich war so, du bist Mitte 50.
Wir sind
Matthias,
Laura,
Jule
und Hanna. Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zurück zum Weltwärts-Podcast. Ich sitze hier gerade total gemütlich mit Jule und Laura auf dem Wohnzimmerteppich. Es ist sehr flauschig und schön. Und ja, wir reden heute über ein total interessantes und spannendes, aber auch intimes Thema. Und zwar Liebe, Beziehungen und Sexualität. Das ist ja etwas, womit sich in irgendeiner Form jeder Mensch auf der Welt identifizieren kann. Wir reden zum Beispiel auch über das Thema Fernbeziehung, weil es bei Laura so war, dass sie schon vor dem Freiwilligendienst und dann auch während des Freiwilligendienstes in einer Fernbeziehung war. Aber jetzt erstmal zu Jule. Du warst in einer Bildungseinrichtung in Bangalore in Indien. Wobei, es heißt nicht Bangalore. Wie spricht man es nochmal aus?
Also offiziell heißt es Bengaluru.
Bengaluru. Okay. Also ja, du warst in einer Bildungseinrichtung in Bengaluru in Indien. Hattest du das Gefühl, dass du dort als queere Frau gewisse Hindernisse überwinden musstest?
Ja, also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe das nicht offen ausgelebt, dass ich queer bin. Daher hatte ich da jetzt nicht so direkte Probleme oder so, aber es gab immer wieder Situationen, in denen ich mich damit einfach auch sehr unwohl gefühlt habe. Also in Indien generell ist zum Beispiel Homosexualität zwar seit 2018, glaube ich, nicht mehr illegal, aber es ist halt so gesellschaftlich nicht anerkannt. Und in meiner Organisation gab es sogar mal so eine Veranstaltung so für halt so das Team. Da ging es dann so darum, dass einfach so die KollegInnen so sensibilisiert wurden, einfach so alles gehört haben, so auch so den Unterschied zwischen sexueller Orientierung und Identität und so. Einfach da mal so ein bisschen, ja, aufgeklärt wurden, was es halt gibt, weil sie halt auch mit vielen Jugendlichen arbeiten. Und das fand ich eigentlich richtig cool, dass sich die Partner, also dass sich die Organisation halt Zeit dafür nimmt. Und dann später habe ich aber halt auch dann so mit ein paar KollegInnen zusammengesessen und dann meinten halt so Einzelne, dieses ganze queere Ding, das ist halt irgendwie, das soll erstmal jemand beweisen, das gibt's gar nicht. Und das fühlt sich dann halt, wenn du da so sitzt, also ich habe das nicht offen gelebt, deswegen wussten die das nicht, aber es fühlt sich dann halt irgendwie trotzdem an wie so ein Schlag in die Fresse, weil die sagen halt quasi, das, was du fühlst, ist Quatsch.
Ist nicht echt.
Ja, und ja, das ist einfach ein bisschen komisch.
Und fandest du auch, dass du es jetzt so auf diese Weise in Deutschland zum Beispiel nicht erlebt hast?
Du kannst überall Diskriminierung oder irgendwie ja, so klar, ein bisschen Hass erleben. Aber im Freiwilligendienst hast du halt nicht so deinen Safe Space. Also du, keine Ahnung, du kennst vielleicht vor Ort nicht so andere queere Leute und dann ist es da einfach ein bisschen, also du suchst dir ja im Freiwilligendienst dein Umfeld nicht aus und musst erstmal so ein bisschen die Lage checken, wie da so Leute eingestellt sind. Man will da jetzt vielleicht auch, wenn irgendwie gegenüber Vorgesetzten oder so und man mit denen eine Zeit lang halt einfach zusammenarbeiten muss, habe ich mich dann halt irgendwann entschieden, dass ich irgendwie das so vermeiden will anzusprechen, weil ich es für mich nicht notwendig angesehen habe, weil ich wusste, ich bin da nur eine Zeit lang, danach gehe ich wieder zurück nach Deutschland und lebe das da wieder aus. Also es war für mich einfach nicht so ein Hauptding im Freiwilligendienst. Ich hatte halt auch genug anderes zu tun so. Aber es schafft natürlich immer irgendwie so eine Distanz zwischen so dir und den Leuten um dich rum, wenn du einfach weißt, okay, sie würden so einen Teil von dir nicht akzeptieren. Wobei in Indien ist es zum Beispiel, hatte ich als Ausländerin eh so ein bisschen noch einen Bonus, weil, also von vielen habe ich dann auch irgendwie gehört, so, ja, ist ja okay, wenn ihr das da so in Amerika oder Europa da irgendwie macht.
Also die sehen das eher so ein bisschen als ein westliches Ding,
genau,
obwohl das
also,
natürlich nicht ein westliches Ding
ja,
ist.
Ja, also ich habe halt, irgendwann habe ich mal gefragt, so ob es halt auch so ein CSD oder so in Bengaluru gibt. Und da wurde mir dann gesagt, so nee, das machen wir hier nicht, das ist so ein westliches Ding. Es passt aber nicht so zur indischen Kultur. Was aber Quatsch ist, weil ursprünglich gibt's eine lange queere Tradition in Indien, wurde aber dann durch die Kolonialherrschaft der Briten erst kriminalisiert, aber es ist halt geblieben, so dieses Denken, dass es halt unnatürlich sei oder so.
Möchtest du uns und den Zuhörenden ein bisschen erzählen zu der queeren Geschichte Indiens oder Tradition?
Also so viel weiß ich auch gar nicht, aber zum Beispiel in der Kamasutra oder so gibt es auch zum Beispiel homosexuelle Praktiken, glaube ich. Mhm. Oder seit über 10 Jahren ist auch schon das dritte Geschlecht in Indien offiziell anerkannt. Aber dazu muss man halt auch sagen, dass Sexualität generell in Indien Tabuthema ist, also auch heterosexuell. Zum Beispiel in Bangalore gibt es einen Park, also es gibt mehrere Parks, aber in einem Park hängen ganz offiziell Schilder, dass so Küssen oder auch nur Händchen halten verboten ist, weil es einfach als unsittlich gilt und du darfst da auch als heterosexuelles Paar keinerlei so irgendwas,
Zärtlichkeiten genau, austauschen.
Das ist halt einfach alles tabu. Ja. Sowas macht man nicht. So im Verborgenen kannst du es machen, aber
und das heißt,
nicht
wenn
zeigen.
Man es nicht in der Öffentlichkeit zeigt, wird auch nicht in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Auch
genau. Also ich hatte auch mal die Situation, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Ich glaube, da ging es um Küssen oder so, so in einem Gespräch. Und da meinten dann irgendwann so Leute, ah, aber Jule ist ja da und sie ist ja noch ein Kind und ich rede jetzt nicht viel darüber. Ich dachte mir so, okay, komm, brauchst mir jetzt auch nichts erzählen. So. Aber es sind halt einfach, das ist da nicht so ein Thema. Aber andererseits habe ich mich dann irgendwann mal auch mit jüngeren Leuten unterhalten. Da gibt es auch Unterschiede, aber mit einem zum Beispiel, mit dem konnte ich ganz offen über Sexualität reden. Er war auch bisexuell und dann konnte man da halt viel offener drüber sprechen, als jetzt vielleicht so sonst in einem konservativen Umfeld oder so. Aber da muss man halt einfach so ein bisschen vorsichtig schon sein, in welchem Umfeld man ist, weil man sich halt vielleicht auch nicht in so eine Situation geben möchte, dass ja man sich da so, naja, es klingt blöd, aber es schon so ein bisschen Preis gibt und ja, halt so eine Angriffsfläche bietet. Und vielleicht noch so ein Ding, als ich ankam, dachte ich erst so, hey, super cool, das ist voll so das queerfreundliche Land, weil in Indien ist es halt generell ein bisschen ja farbenfroher als hier. Und ganz oft sieht man irgendwie so Regenbogenflaggen oder so auf Handyhüllen ist ganz oft so die Regenbogenfarben. Oder ich habe auch mal einen Bus gesehen, der so richtig bunt mit Regenbogen, da stand you're perfect. Und ich dachte so, cool, ja. Aber es hat halt überhaupt nichts so mit Pride zu tun, sondern ist einfach so schön bunt.
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich bin mir da auch nicht ganz sicher jetzt, was die Geschichte der Regenbogenfarben angeht. Aber an sich, also in, ich glaube, ja, Laura kann das auch bestätigen, es ist genauso auch in Bolivien und auch in Peru, ist es auch üblicher, diese Farben zu sehen. Vor allem auch in Cusco, das gehört tatsächlich, das ist tatsächlich auch die lokale Flagge.
Aber
besteht
es ist,
aus
es ist nicht, nicht exakt die gleiche.
Das nee, genau, es ist nicht exakt die gleiche, aber es sind die gleichen Farben, also es sind Regenbogenfarben. Das liegt aber zum Beispiel jetzt in Lateinamerika daran, dass diese Farben auch schon seit langem für Diversität stehen. Aber nicht unbedingt jetzt Diversität, was Identitäten angeht, wobei ja teilweise auch das, aber jetzt nicht unbedingt in Richtung Sexualität, sondern zum Beispiel in Richtung indigene Identitäten, indigene Völker, indigene Kommunen. Und da verwenden die halt diese Farben auch für diese Art von Diversität. Aber es ist tatsächlich in Lateinamerika auch so. Also man sieht diese Farben und Regenbogen eigentlich ziemlich viel. Bedeutet aber nicht unbedingt was in dem gleichen Kontext.
Ja, mir ist spannend. Aber trotzdem was Schönes zu sehen, aber
klar,
wenn halt auch mit einer anderen Bedeutung.
Ja. Bei mir zum Beispiel war tatsächlich, ja, das Queersein im Ausland kein Thema beim Vorbereitungsseminar. Und das sehe ich jetzt total als Lücke. Und du hast ja jetzt auch gesagt, dass du, als du in Indien ankamst, dachtest erst, oh, voll das queerfreundliche Land, weil du halt diese Farben gesehen hast. Das heißt, das klingt so, als wäre das auch nicht so in deinem Vorbereitungsseminar, zumindest nicht zu viel erwähnt worden.
Doch, also im Vorbereitungsseminar hatten wir eine extra Einheit dazu, zu queer und Sexualität generell, weil es halt auch Sexualität generell anders gelebt wird als hier.
Ja.
Und das fand ich schon so ein bisschen gut, auch zu wissen, wie ist die rechtliche Lage, was kann einem so drohen und halt wie so die gesellschaftliche Akzeptanz ist und so. Das war schon so ein erstes Briefing, okay, wie kann ich irgendwie damit umgehen? Dann ist auch irgendwie so der Austausch mit anderen Freiwilligen gut gewesen, weil die dann ja auch so die Hintergrundinformationen hatten und wenn man vielleicht noch andere queere Freiwillige kennt, kann man sich da halt auch so ein bisschen über Erfahrungen so austauschen, also dann haben wieder alle ein anderes Umfeld, man lebt ja auch woanders. Aber vielleicht so generell, wie so Reaktionen waren oder so, kann man sich so ein bisschen austauschen zumindest. Aber ich weiß nicht, was ihr da so vielleicht auch für andere Erfahrungen gemacht habt.
bei uns im Seminar war das tatsächlich ein Thema. Das war aber auch ein Seminar, wo wir die Themen selber bestimmen konnten.
Wow.
Und da hat ein Freiwilliger das angesprochen. Der hat uns nämlich erzählt, dass er bei seiner Organisation, er hat sich vorher geguckt, wohin die entsenden. Und ist dann von vornherein so in das Bewerbungsgespräch schon reingegangen, hat gesagt, okay, die und die und die Länder kommen für mich nicht in Frage. Das ist dort verboten, das ist viel zu gefährlich für mich. Mhm. Und für ihn kommen dann nur eine Handvoll Länder eben in Frage und dass er gerne dahin wollen würde. Der war am Ende auch in Bolivien. Mhm. Aber ich habe auch in Bolivien erlebt, dass es eben nicht so ein Ding ist. Also ich habe ja bei diesen brasilianischen Ordensschwestern gelebt. Und da hat die eine hat sich tatsächlich mit so einer Nachbarin nicht direkt gestritten, aber so eine Diskussion gehabt, weil die Nachbarin sich irgendwie queerfeindlich geäußert hat. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Und dann war die Schwester so, dass es vollkommen okay ist und auch hat dann auch mit Gott argumentiert, dass er ja auch alle Menschen akzeptiert und dass es nichts zu sagen hat. Und da war ich auch so kurz beeindruckt. Das war irgendwie toll, weil ich war so, du bist Mitte 50 und du bist eine katholische Schwester. Und hast aber so eine Meinung, das war cool.
Ja, das ist schön. Ja, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, wenn man da mal eine Person trifft, die so ein Ally ist oder die so, ja, halt einfach auch mal so das nicht scheiße findet, ist dann halt irgendwie richtig schön auch.
Auf jeden Fall. Habe ich natürlich noch eine ganz wichtige Frage an dich, Jule. Und zwar, kann man denn weltwärts gehen, wenn man queer ist?
Ja, also ich würde schon sagen, dass man das gut machen kann. Ich hatte da eine richtig gute Erfahrung ja auch so insgesamt dann auch und mega viel mitgenommen für mein Leben. Aber klar entstehen dadurch irgendwie dann nochmal andere Unsicherheiten, wie wenn man halt nicht queer ist. Ich habe auf dem Instagram-Account von Weltwärts auch nochmal ein Reel gemacht mit ein paar Tipps, die einem das so ein bisschen erleichtern können.
Vielen Dank. Ich denke, das ist super sinnvoll und lehrreich und auch sehr hoffnungsvoll, das zu hören trotzdem, auch wenn nicht in anderen Ländern unbedingt und ja gut, hier in Deutschland ja auch noch nicht. Also man kann immer Diskriminierung erleben und es ist alles noch nicht so offen und queerfreundlich, wie es sein sollte, aber man kann trotzdem viel Gutes auch erleben und überall gibt es Allies.
Ich finde aber, es ist auch immer noch ein bisschen wichtig, den Hintergrund im Kopf zu halten, dass auch wenn man jetzt sagt, in den Ländern, wie kann man da nur so queerfeindlich sein, dass es halt oft auch durch Kolonialherren halt so da erst ankam.
Auf jeden Fall, danke dir. Also wir haben auch schon darüber geredet, dass im Ausland generell Sexualität anders gelebt wird. Und ich glaube, dazu habe ich auch einen interessanten Einblick. Bei mir war das früher so, dass ich tatsächlich ziemliche Probleme oder ich mag es auch nicht unbedingt, das Wort Probleme zu verwenden, aber Schwierigkeiten hatte, generell Intimität zuzulassen. Das hatte ich auch schon immer, war mir aber nicht immer klar, weil bei mir und meiner Familie und meinem Umfeld vielleicht hatte ich auch eher das Gefühl, dass es ein Thema ist, was, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen tabu, aber es wird einfach nicht so viel darüber gesprochen. Und das war vielleicht ein Grund, es gab aber definitiv auch andere Gründe, weshalb das für mich immer eine Schwierigkeit war. Und das habe ich damals im Studium sehr stark gemerkt. Und nachdem ich das dann wirklich realisiert habe und auch akzeptiert habe, dass das bei mir ein tatsächlicher, ja, schwieriger Punkt ist, habe ich mir dann natürlich auch wirklich dafür spezifisch Hilfe geholt und hatte auch zum Beispiel ein paar Stunden zu dem Thema, die auch sehr, sehr hilfreich waren. Letztendlich ist es nicht einfach, über das Thema zu reden, aber es war sehr, sehr hilfreich zu dem Zeitpunkt. Bei meinem Bewusstsein hat sich viel geändert in der Zeit auf jeden Fall. Aber ich sag mal, in der Praxis konnte ich nicht so wirklich sagen, inwiefern sich da was geändert hatte, ob ich da weitergekommen bin oder nicht. Und für mich war das dann so, in Peru anzukommen, hat sehr, sehr viel dann sehr schnell verändert, was ich einfach gar nicht erwartet hätte. Und für mich lag das, glaube ich, an zwei Punkten. Und zwar einerseits, dass dort generell Sexualität offener gelebt wird. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass alles akzeptiert wird, dass es halt wirklich absolut kein Tabuthema ist, dass jeder darüber redet. Also wir lernen ja, dass es natürlich nicht gut ist, unbedingt die Körper anderer Menschen zu kommentieren. Und dem stimme ich auch absolut zu. Dort war das aber so, dass Leute immer positiv kommentiert haben. Aber auch immer. Ich habe das Gefühl gehabt, egal in welchem Kontext, auch egal zu welcher Person, es wurde positiv kommentiert. Es wurde immer gesagt, ja, du siehst toll aus. Wow, du siehst heute toll aus. Und auch nicht nur mir gegenüber, also allen gegenüber eigentlich immer. Also irgendwie auf freundliche Weise. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen, auch offener dahingegen zu sein. Und dann kam natürlich auch ganz groß das Tanzen dazu. Was ich natürlich immer erwähnen muss. aber es ist einfach eine Leidenschaft von mir, ist aber da nochmal viel, viel, viel stärker zur Leidenschaft geworden. Vor allem, weil ich da dann auch noch Partnertanz theoretisch angefangen habe. Ich meine, das ist jetzt nicht nur Partnertanz, also Salsa und Bachata kann man auch alleine tanzen, kann man auch in Teams tanzen, also auch ganz unterschiedlich, aber eben auch mit ganz vielen verschiedenen Partnern. Und Stück für Stück hat mir das wirklich geholfen, in ein ganz anderes Körpergefühl reinzufinden. Und es hat so viele Dinge verändert, hat dann auch in mein, in Anführungszeichen, Dating reingespielt. Ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe mich so viel freier gefühlt, so viel selbstsicherer in dieser Hinsicht, dass ich jetzt tatsächlich sagen kann, und das ist so eine große Veränderung, die ich natürlich nicht nur auf den Freiwilligendienst zuschreiben kann, weil ich auch schon vorher darin gearbeitet habe, an mir selbst, aber ich kann wirklich ein Vor- und Nachher komplett feststellen, dass ich sagen könnte, vorher konnte ich Intimitäten nicht so frei zulassen und jetzt kann ich das. Und das ist ja super krass. Ja. Und das ist was ich vor allem auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das etwas ist, was passieren könnte. Ja, und das ist wunderschön.
Ja, das ist vielleicht nicht so die erste Sache, an die man zum Freiwilligen denkt, aber ja, mega schön und ja auch wichtig für dich.
Ja, auf jeden Fall. Und man kommt in ein neues Umfeld, man kommt mit neuen Leuten in Kontakt, man kommt mit neuen Fokussen auch in Kontakt, also dass einfach Menschen einige Dinge anders sehen oder Dinge anders herausstechen, und das hat ja wirklich, wirklich viel verändert.
Würdest du dir dann wünschen, dass wir in Deutschland auch offener mit Thema Sexualität einfach umgehen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, vielleicht ist es auch dabei, sich jetzt gerade zu ändern. Ich denke auch, das kommt sehr darauf an, wo man ist. Aber wenn ich halt jetzt so zum Beispiel, also bei meinem Freund, er ist Peruaner, wenn ich so sehe, was die innerhalb der Familie bereden, aber auch nicht nur bei ihm, also wirklich auch bei anderen. Also ich habe das eben, wie gesagt, ich habe das da immer wieder gesehen, habe ich gedacht, ja, boah, also wenn das jetzt in deutschen Familien auch so beredet würde, ich glaube, da kann man direkt das einfach auch irgendwie freier ausleben, weiß ich, und sich sicherer fühlen und sich vor allem so fühlen, als wäre das ganz normal, weil es ist ja ganz normal. Also es kommt auf individuelle Situationen auch in Deutschland drauf an. Ich würde es jetzt nicht komplett verallgemeinern, dass es in Deutschland nicht so offen ist. Aber ich denke schon, dass es eher ein Thema ist, was man eher nicht beredet. Also würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Das ist cool. Hast du deinen Freund im Freiwilligendienst kennengelernt oder war das?
Ja, richtig. Also wir waren erst lange befreundet und dann wurden wir mehr. Und jetzt haben wir eine Fernbeziehung, was ja auch perfekt zum nächsten Thema passt, weil du ja aber auch schon vorher in einer Fernbeziehung warst, also schon vor dem Freiwilligendienst, weil du und dein Freund, glaube ich, in verschiedenen Städten gewohnt habt und dann aber natürlich auch während des Freiwilligendienstes, wo dann aber auch noch die Zeitverschiebung dazu kam. Und das ist bestimmt etwas, also ja, wir wissen auch, ich denke, du warst bestimmt nicht die Einzige in deiner Gruppe. Ich weiß auch, aus meiner Gruppe gab es mehrere, bestimmt aus deiner Gruppe auch. Also ich denke, da stimmen wir alle überein, dass es immer mehrere Freiwillige gibt, die halt auch in Beziehungen sind, wenn sie den Freiwilligendienst anfangen. Das heißt, ich denke, es gibt auch bestimmt viele Zuhörer draußen, die sich fragen, ob das denn machbar ist. Laura, wie hast du es geschafft?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, das war ein Struggle. Also ja, wir hatten schon vorher in Deutschland eine Fernbeziehung. Also das waren so mit dem Zug 6-7 Stunden ungefähr. Also schon eine Ecke, nicht so, man sieht sich am Wochenende, sondern wir haben uns so alle 2-3 Wochen, je nachdem, wie es zeitlich gepasst hat, gesehen. Genau, da war das da immer schon so ein bisschen, man musste halt gucken. Und dann plötzlich dieses 10.000 Kilometer und Zeitverschiebung, und dann hat sich das mit Arbeitszeit noch immer noch so überschnitten. Heißt, wenn der eine schläft, hat der andere Zeit, und dann war der eine arbeiten und dann hatte der andere Zeit. So, dann hat sich das alles immer so genau passend mit den Uhrzeiten so richtig ungünstig überschnitten. Und
ja, vielleicht kannst du auch nochmal für alle sagen, wie viel Stunden Unterschied sind das?
Das sind im Sommer, also deutscher Sommer, sind es 6 Stunden und im deutschen Winter sind es 5 Stunden wegen der Uhr, die umgestellt wird. Ja, das heißt, wir haben uns zuerst 5 Monate nicht gesehen. Also ich bin im August ausgereist und er kam dann Anfang Januar und wir waren einen Monat zusammen in Bolivien unterwegs, ein bisschen durch Bolivien gereist, ein bisschen nach Peru und so. Wir haben uns halt diesen Monat gesehen. Also es war auch so dann so ganz extrem. Man hat sich vorher 5 Monate gar nicht gesehen und dann so einen Monat, wo man wirklich den ganzen Tag. Und dann war es aber auch so,
Und danach auch in neuem Kontext.
Ja, genau.
Oder Umfeld, neuem Umfeld.
Und danach war dann das andere Extrem, kam dann auch wieder so direkt so von heute auf morgen. Also ich habe ihn zum Flughafen gebracht und dann haben wir uns dann auch wieder 6 Monate nicht gesehen. Und dann war es auch so, halt 6 Monate halt so. Das war ganz am Anfang, also am Anfang von diesen 6 Monaten war das dann nochmal ganz, ganz extrem. Vor allem, ich war eigentlich, sollte ich an dem Tag arbeiten gehen, habe aber geguckt, dass ich dann frei kriege. Und ich saß dann abends in meinem Bett und war so, nö. Also irgendwie, man hat so mehr dran geglaubt, weil so, okay, wir haben das erste halbe Jahr schon hingekriegt, aber trotzdem war dann das zweite halbe Jahr war nochmal so, okay, das, was es jetzt schon war, nochmal. Und vorher war es so, wir haben uns die ganze Zeit so auf Januar gefreut, weil dann kommt er dahin und wir reisen ein bisschen und sehen ein bisschen was. Und dann war das für mich so schwierig, mich auf danach das Wiedersehen zu freuen, weil das danach das Wiedersehen bedeutet, ich bin wieder zurück in Deutschland. Und ich habe mich jetzt nicht unbedingt gefreut, wieder in Deutschland zu sein. Und das war dann so schwer zu trennen und immer auch so schwierig, sich darauf zu freuen, sich wiederzusehen. Auch wenn ich das irgendwie gemacht habe, aber trotzdem. Und das war auch so von den Bolivianern war das auch mal ein bisschen anstrengend, um es mal nett auszudrücken. Also wenn Leute gefragt haben, ob ich irgendwie in einer Beziehung bin oder einen Freund habe oder so, und ich dann gesagt habe in Deutschland, und dann kommt so, ja, in Deutschland, so, okay, krass. Und das soll, also ich habe auch dann so Sachen gehört, so, du bist ja hier, was in Bolivien passiert, das bleibt in Bolivien. Und auch so, woher weißt du eigentlich, was er da drüben in Deutschland macht? Und dann hat man immer so Sachen gehört, die das dann nicht ernst genommen haben. Und und dann willst du ja auch nicht mit irgendwem darüber reden. Heißt es, der hat in meinem Leben irgendwie gar nicht stattgefunden, weil ich halt Menschen nicht davon erzählt habe, nur wenn sie gefragt haben.
In deinem öffentlichen Leben sozusagen.
Ja, genau. Also ich schmier das ja auch nicht jedem aufs Brot dann, wenn ich jemanden kennenlerne. Das war schon anstrengend, so insgesamt einfach anstrengend.
Anstrengend, aber definitiv machbar, denn ich nehme an, aber die Frage trotzdem, ihr seid immer noch in einer Beziehung?
Ja, ja.
Also die Beziehung hat wert. Dem Weltwärtsjahr standgehalten.
Ja, das ist schon cool.
Was würdest du sagen, war so das Schwierigste? Also kann man da was rausgreifen? Und wenn, wie habt ihr das geschafft? Weil ihr seid ja noch zusammen.
Obwohl am schwierigsten war immer so ein, also ich war öfter mal so eine Woche oder ein Wochenende irgendwie mal weg, so während dem Freiwilligendienst, also bei irgendwelchen Treffen irgendwo im Land. Und bei so Treffen ist es halt immer, der Tag ist vollgepackt. Ich habe ja so schon einen vollgepackten Tag mit Arbeiten, aber dann war es wirklich so, okay, du bist morgens beim Frühstück schon nicht alleine, bis abends zum Abendessen, bei so Seminaren und so teilst du dir oft noch ein Zimmer und dann hätte man nicht mehr abends irgendwie telefonieren können oder so. Und dann war das immer extrem schwierig, weil ich den ganzen Tag beschäftigt war und dann war auch so nebenbei Schreiben war auch immer anstrengend. Und wenn es dann so über einen längeren Zeitraum ging, so eine Woche, anderthalb, und du in dieser Woche, anderthalb, du kannst an einer Hand abzählen, wie viele Nachrichten man am Tag geschrieben hat, das war immer anstrengend. Und ich glaube, das war immer so das Schlimmste, weil ich war ja beschäftigt und ich hatte mein Leben und so. Und aber er war dann, saß in Deutschland und war so, ich habe jetzt die Woche gar nichts gehört. Das war immer, glaube ich, so die schwierigsten Zeiten.
Wie war es dann, als du dann zurück in Deutschland warst? Also könntet ihr dann einfach so weitermachen oder war das irgendwie, wie hat sich das so angefühlt? Weil du hast ja mega viel erlebt und dich vielleicht auch ein bisschen verändert in dem Jahr.
Ja, so ein bisschen. Also ich hatte das Glück, dass er Bolivien schon kannte. Also er war schon vorher in Bolivien. Wir haben uns da so mehr oder weniger da kennengelernt.
Das ist ja verrückt. Ihr habt euch da kennengelernt und dann bist du aber zurückgegangen.
Ja, genau. Also ich war ja vorher schon mal in Bolivien, vor 2 Jahren, genau. Und das da bei der Reise war er mit dabei.
Ah, okay.
Heißt, er konnte es so ein bisschen verstehen und konnte auch den Wunsch verstehen, dass ich nochmal dahin will. Weil ich fand es immer schwierig, mit Leuten, die Bolivien nicht kennen, über Bolivien zu reden. Sie verstehen Bolivien nicht so, wie Leute, die es mal gesehen haben und mal da waren oder mal in Südamerika waren, weil das ja auch immer, es ist ja eine ganz andere Welt, als wir hier haben. Und das war immer ganz gut, weil ich konnte so von meinem Leben erzählen und so und er hat das verstanden. Aber ja, so zurückkommen, also ich meine, er hat die Veränderung ja mitbekommen, weil wir ständig durchgehend Kontakt hatten, so mehr als ich mit anderen Menschen vielleicht hatte. Aber er hat mich am Flughafen abgeholt und das war auch so eine Sekunde, war so, yay, ich sehe dich wieder, aber so, yay, ich bin noch in Deutschland. Wie schön. Also es war kurz so ein Moment, so ein bisschen merkwürdig und dann war es okay, jetzt ist alles so wie vorher. Aber wir haben dann 2-3 Tage noch in Frankfurt zusammen verbracht. Das war voll gut und das war wirklich nach so, wir sind aus dem Flughafen raus und sind dann zum Hotel und dann war es wieder wie vorher, also wirklich genau wie vorher. ja, jetzt sind wir halt immer noch so schön in einer Fernbeziehung, auch hier
aber
in Deutschland.
Immer noch in einer Fernbeziehung.
Ja, aber nicht so extrem. Jetzt ist das,
ja klar,
das,
kein Zeitunterschied mehr.
Genau, ja, ja, ja. Ich habe vorher immer rumgeheult wegen dieser 7 Stunden Zugfahrt und jetzt ist es halt so, ja okay, also ich könnte halt auch heute Morgen losfahren und bin heute Abend da. Also ja. Das ist jetzt halt gar kein Ding mehr und gar kein Drama mehr. Und wenn ich jetzt auch umziehe nach Erfurt, ist das auch nochmal näher und dann ist das gar kein Ding. Weil die Probleme sich so verschoben haben in dem Jahr, ist es jetzt dieses Zurücksein, ist halt gar kein Ding mehr.
Ja. Würdest du dann sagen, dass es die Beziehung vielleicht auch irgendwie gestärkt hat?
Definitiv. Also ich habe vorher immer so Witze gemacht, so wenn wir das hier hinkriegen, dann darf uns ein Doppelgrab organisieren. Also weil...
Ein was?
Ein Doppelgrab. Also so ein Grab, wo 2 Menschen
reinkommen.
Ach so,
reinkommen.
Ja. Weil ich war so, wenn, also okay, wenn wir jetzt ein Jahr nicht sehen und das hinkriegen, was will da noch sein? Man hat sich schon ein Jahr nicht gesehen und da kann ja dann nichts mehr großartig passieren. Und also ich würde auch sagen, vor allem im Sinne von diesem, man hat es immer so ganz extrem erlebt und jetzt ist alles, was so jetzt kommt, so jetzt halt sich eben nicht sehen und man sieht sich alle 2 Wochen, ist halt dann so ein krasser Kontrast und viel entspannter alles. Und ja, ich finde, es hat's besser gemacht.
Deep Talk.
Ich habe hier auch noch ein paar Gesprächsfragen, die wir uns auch mal angucken können. Und zwar generell zum Daten im Ausland. Denkt ihr, das ist eine gute Idee? Oder könnte man das nur als Ablenkung von Wesentlichen sehen? Oder, ja, du, Jule, wir können das kurz bereden. Du, ja, kein. Du hast ja eher Dating-Anfragen abgelehnt. Vehement.
Ja. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt Ablenkung vom Wesentlichen ist. Also man geht ja auch hin, um zu leben.
Genau.
Und Dating ist ein Teil vom Leben bei vielen. Also warum nicht? Man hat ja auch Freizeit. Mhm. Ich fand es halt immer ein bisschen schwierig, so... In so Situationen, in dem dann der Status als weise Person so krass reinspielt, da so eine Hierarchie zu umgehen. Aber sonst, wenn man da also Leute kennenlernt, man trifft ja auch irgendwie Freundinnen oder so, wieso nicht? Also die Liebe fällt, wohin sie will, wenn sie dahin fällt, warum nicht?
Richtig, und vor allem, also wie du sagst, erstens, es gehört auch einfach zum Leben dazu und zweitens kann das ja auch eine totale kulturelle Bereicherung sein und das, also wenn man ja das Machtgefälle, was es eventuell gibt, auf jeden Fall auch beachtet, denke ich trotzdem, dass man dadurch auch viel lernen kann und es gehört eben dazu. Deswegen denke ich auch, es ist absolut nicht eine Ablenkung vom Wesentlichen und ich würde auch sagen, zum Beispiel, ich habe also vor, gut, dass er das jetzt nicht verstehen kann, weil er kein Deutsch kann, vor meinem Freund ja auch nicht, also das weiß er sowieso schon, aber jemand anders gedatet, also das weiß er eh schon, aber was ich sagen würde, ist, dass es trotzdem, auch wenn das letztendlich nicht geklappt hat, das war auch jemand vom Tanzen und es ist, also da gehören auch mit meine schönsten Erinnerungen dazu. Vor allem war ich ja auch am Anfang und das war aber auch definitiv kein Grund. Da bin ich ja eher in die Salsa Community zuerst gekommen, eher als ins Daten auf jeden Fall, weil das hat Monate gedauert trotzdem, aber wenn man am Anfang auch so mit Einsamkeit zu kämpfen hat und dadurch eine Community findet und sich das dann eventuell mit jemandem sogar auch noch weiterentwickelt, ist es ja oft was Schönes. Wobei, auch wenn das am Ende nicht unbedingt fürs Leben sein muss.
Wobei ich muss auch sagen, ich habe mich in der Zeit, in der ich im Ausland war, wobei ich war ja auch kürzer als ihr, aber ich habe mich da irgendwie auch gar nicht so gefühlt, als hätte ich jetzt noch Kapazitäten, um zu daten, weil ich einfach krass auch irgendwie so mit den ganzen Eindrücken und mir selber beschäftigt war. Also ich habe da halt viel über mich und mein Weltbild und keine Ahnung was alles so reflektiert und hatte das Gefühl, ich muss da jetzt auch erst so wieder so mich finden, um dann quasi so bereit sein, um jetzt halt eine ernsthafte Beziehung irgendwie einzugehen.
Ja, aber voll verständlich. Also ich habe auch erst, ich glaube, im 6. Monat angefangen und du warst ja nur 6 Monate da. Ich glaube auch, also das, es gibt ja auch Leute, die könnten vielleicht sofort sich auf, also auch auf diese Erfahrung dann noch zusätzlich einlassen, aber ich war da definitiv auch nicht so.
Und letztlich ist es dann auch so Typsache, ob man da jetzt vielleicht Bock auf Dating hat oder
absolut
nicht. Man muss nicht, aber man kann.
Aber man kann und es ist nicht Ablenkung, denke ich.
Bei uns hat in den Vorbereitungsseminaren für den Freiwilligendienst hat eine von den Verantwortlichen beim Bistum hat mal gesagt, Weltwärts funktioniert besser als jede Dating-Plattform, weil es gibt in jedem Jahrgang gibt es irgendwen, der jemanden im anderen Land hat. Ich kenne auch Freiwillige, die für ihren Partner oder ihre Partnerin in das andere Land gezogen sind oder umgedreht. Das kann funktionieren und ja.
Ja, absolut.
Ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich so deine Situation. Wie war das denn für dich, jetzt zurück nach Deutschland zu kommen und ihn dann so da zurückzulassen und zurück in dein altes Leben zu gehen?
Ja, auf jeden Fall schwer. Ich denke, bei mir war es so, dadurch, dass ich schon ein Studium abgeschlossen hatte, hat sich das nicht so unbedingt angefühlt, als würde ich in ein altes Leben zurückkehren, sondern eher, ich komme zurück nach Deutschland, ich bin da ein bisschen mit meiner Familie, aber ich muss mich eh ein bisschen neu orientieren, was ich denn jetzt so mache mit meinem Leben. Das heißt, ich glaube, das ist ein kleiner Vorteil dabei, dass ich schon ja ein bisschen älter bin und somit ein bisschen flexibler bin. Aber natürlich, also zu wissen, dass eine örtliche Trennung absehbar ist, wenn man halt im Ausland mit jemandem zusammen ist, ist schon schwierig, aber ich habe auch viele eher so praktische Dinge gelernt. Ich habe wirklich das, was man eigentlich so weiß, habe ich erlebt, und zwar alles, was so mit dem deutschen Pass zu tun hat, dem peruanischen Pass. Da ist ganz klar, unser deutscher Pass ist super stark, und es ist auch überhaupt nicht fair, dass andere Menschen, die auch gute Menschen sind, aus einem anderen Land diese Vorteile nicht haben und es einfach total schwer ist, vielleicht einen Vertrag im Ausland zu bekommen oder überhaupt ins Ausland zu gehen, dass da auch viel mehr Geld im Spiel ist. Das sind so Schwierigkeiten, die ich auch nicht so absehbar fand, von denen ich jetzt aber auch viel gelernt habe. Aber das ist für die Zukunftsplanung auf jeden Fall. Ja, das Lieblingsthema Zukunftsplanung ist es schwierig. Also es ist auch wirklich nicht, ich kann nicht sagen, dass es einfach ist. Aber in einer Fernbeziehung lohnt es sich für die Verbindung auch zu kämpfen und dafür einzustehen und sich die Mühe zu machen. Aber ich finde schon, dass man so dieses Ziel braucht, irgendwie dann auch zusammen gemeinsam was zu machen irgendwann. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auch am Schauen, wie das machbar sein kann, dass vielleicht er kommt, während ich einen Master mache oder so und arbeitet, oder ob ich vielleicht dort, also nicht unbedingt in Peru, aber vielleicht in Lateinamerika ein Projekt finde. Und Möglichkeiten gibt es schon. Deswegen versuche ich da immer hoffnungsvoll und positiv zu bleiben. Aber es ist nicht einfach, wenn man dann tatsächlich jemanden hat und merkt, oh nee, ich muss gehen. Und es ist auch irgendwie alles machbar, denke ich. Ja, danke auf jeden Fall. Ich denke, das war super spannend. Ich hoffe, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich was gebracht hat. Ich meine, wenn das Thema Liebe und Beziehungen sowieso Teil des Lebens sind, dann kann man das auch woanders leben, zumindest in irgendeiner Form. Und dann sollte das auch nicht der Grund sein an sich, warum man nicht weltwärts geht. Also man kann mit jeglichem Beziehungsstatus und jeglichem Identitätsstatus weltwärts gehen und zurückkommen, und es ist alles bereichernd. Und ja, nächste Woche ist ja auch schon Weihnachten. Und
das Fest der Liebe.
Genau, das Fest der Liebe, ja genau. Und wir erzählen euch, sehr gut hast du es gesagt, wie wir das Fest der Liebe denn auch dann im Ausland gefeiert haben. Und ja, bis dahin freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis zur nächsten Woche.
Ciao, ciao. Tschüss.
In 3 Wochen sprechen wir darüber, was passiert, wenn man im Ausland krank wird oder einen Unfall hat.
Ich habe dann angefangen, so Panik zu kriegen, weil ich keine Luft gekriegt habe.
Ich hatte zum Glück nie was Ernstes, aber so Magen-Darm kann schon sehr intensiv und unangenehm sein.
Die wirklich Leidtragenden waren die Menschen halt aus der malawischen Bevölkerung. Und soweit ich weiß, hat die Cholera-Epidemie zu den schlimmsten im Land seit 2 Jahrzehnten gehört.
Aber das heißt, man kann auch nach einer Krankheit, man kann das dann auch nochmal richtig umdrehen, die Situation.
Narben haben auch Geschichten.
Auf jeden Fall.
Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Die Weltwärts-WG, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziesche. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global, Fabian Herbart und Carina Heinz.